Die Dörfer sind verlassen. Überall zeigen sich Spuren von Verwüstungen, die durch Gewehrschüsse, Stückkugeln, Granaten und Haubitzgeschossen angerichtet sind. Das Gefüge der Mauern ist zerbrochen und durchlöchert von Kugeln, die große Breschen gerissen haben. Die Häuser sind zerstört, rissig und zerfallen. Die Einwohner haben sich nahezu 20 Stunden im Keller verborgen, ohne Licht und ohne Lebensmittel. Jetzt kommen sie hervor. Ihr verstörtes Aussehen zeugt von dem langen Schrecken, den sie ausgestanden haben. Bei Solferino, vor allem auf dem Friedhof des Dorfes, liegen haufenweise Gewehre, Tornister, Patronentaschen, Gamaschen, Tschakos, Helme, Käppis, Koppel und daneben zerfetzte, blutbespritzte Kleidungsstücke und zerbrochene Waffen. Die unglücklichen Verwundeten, die man tagsüber aufsammelt, sind bleich, fahl und verstört. Einige und insbesondere diejenigen, die stark verstümmelt sind, sehen stier vor sich hin und scheinen nicht zu begreifen, was man zu ihnen sagt. Sie blicken ihre Retter mit leeren Augen an, aber diese scheinbare Gefühlslosigkeit hindert sie nicht, die Schmerzen ihrer Wunden zu empfinden. Andere sind unruhig, ihre Nerven sind völlig erschüttert. Sie zucken krampfhaft zusammen. Die, deren offene Wunden sich bereits entzündet haben, sind wie von Sinnen vor Schmerzen. Sie verlangen, dass man sie umbringt. Sie winden sich mit verzerrten Gesichtern in den letzten Zügen des Todeskampfes. An anderen Stellen liegen Unglückliche, die von Kugeln oder Granatsplittern getroffen und zu Boden gestreckt sind, denen aber darüber hinaus noch durch die Räder der Geschütze, die über sie hinwegfuhren, Arme und Beine zermalmt wurden. Der Anprall der zylindrischen Kugeln zerschmettert die Knochen vollständig, sodass eine so entstandene Verwundung immer sehr schwer ist. Aber auch die Granatsplitter und die konischen Kugeln verursachen sehr schmerzhafte Knochenbrüche und oft furchtbare innere Verletzungen. Splitter aller Art, Knochenstücke, Fetzen von Kleidern, Schuhen, Ausrüstungsstücken, Erde, Bleiteilchen, alles reizt die Wunden der Leidenden, macht die Heilung komplizierter und verdoppelt die Qualen. Wer diesen weiten Schauplatz der Kämpfe vom vorigen Tage durchwandert, trifft bei jedem Schritt und inmitten einer Verwirrung ohnegleichen unaussprechliche Verzweiflung und entsetzliches Elend. Einige Regimenter hatten vor dem Sturm die Tornister abgelegt. Bei verschiedenen Bataillonen ist der Inhalt verschwunden. Lombardische Bauern und algerische Schützen haben sich alles dessen bemächtigt, was ihnen in die Hände fiel. So hatten die Jäger und Schützen der Garde ihre Tornister in der Nähe von Castiglione niedergelegt, um leichter zur Unterstützung der Division Forey gegen Solferino vorstürmen zu können. Immer im Angriff hatten sie bis zum Abend gekämpft. Dann bivakierten sie in der Umgebung von Cavriana. Am nächsten Morgen in aller Frühe eilten sie zu ihren Tornistern. Aber diese Tornister sind leer. Während der Nacht hat man alles gestohlen. Dieser Verlust ist sehr schwer für die armen Soldaten. Ihre Wäsche und Uniformen sind beschmutzt, abgenutzt und zerrissen. Und jetzt sehen sie sich ihrer militärischen Habe, vielleicht auch ihrer bescheidenen Ersparnisse, die ihr ganzes Vermögen bilden, und mancher teuren Gegenstände beraubt, die sie an Familie und Heimat erinnern und vielleicht ein Geschenk sind von der Mutter, der Schwester oder der Braut. An vielen Orten findet man Tote, die von Räubern entkleidet sind, welche auch arme Verwundete, die noch leben, nicht verschonen. Die lombardischen Bauern haben es besonders auf Schuhe und Stiefel abgesehen, die sie brutal von den geschwollenen Füßen der Leichen reißen. Neben solchen beklagenswerten Szenen stehen aber auch ergreifende Episoden. So irrt der alte Graf Le Breton auf der Suche nach seinem Schwiegersohn, dem verwundeten General Douay, auf dem Schlachtfeld umher. Seine Tochter, die Gattin des Generals Douay, hat er mitten im Gewirr des Lagerlebens und in angespanntester Unruhe einige Meilen entfernt zurückgelassen. An anderer Stelle liegt der Oberstleutnant de Nechaise. Als dieser Offizier gesehen hatte, dass sein Regimentschef Oberst Faubert de Genlis schwer verwundet vom Pferde sank, war er vorgesprungen, um den Befehl zu übernehmen, und im gleichen Augenblick wurde er ins Herz getroffen. Nicht weit davon liegt Oberst de Genlis selber im heftigen Wundfieber. Man ist dabei, ihm die erste Pflege angedeihen zu lassen. Der Offizier neben ihm ist Leutnant de Solvay de Seron von der Feldartillerie, der erst vor einem Monat die Kriegsschule von Saussure verlassen hat und dem man den rechten Arm amputieren wird. Dann begegnete ich ihm noch einmal in einem Eisenbahnwagen auf der Fahrt von Mailand nach Turin. Er starb an seinen Wunden, als er über den Mont-Cenis fuhr. Leutnant de Gusel, den man tot glaubte, wird an derselben Stelle, an der er die Fahne im Arm zusammenbrach, bewusstlos, doch lebend aufgefunden. Nahe dabei und inmitten eines Haufens österreichischer Dragoner und Jäger, Turkos und Suaven, liegt in seiner eleganten orientalischen Uniform der Leichnam eines mohammedanischen Offiziers. Er ist Leutnant Larbi Ben Lakhdar. Sein sonnenverbranntes Gesicht ruht auf der zerrissenen Brust eines österreichischen Hauptmanns, dessen Waffenrock von blendender Weiße ist. Blutgeruch steigt von diesem Haufen menschlicher Überreste auf. Oberst de Malville, der bei La Casa Nova so ruhmvoll verletzt wurde, haucht hier den letzten Seufzer aus. Man begräbt den Major de Pongibon, der während der Nacht gestorben ist, und an anderer Stelle findet man den Leichnam des jungen Grafen de Saint-Père, der vor kaum einer Woche zum Bataillonskommandeur befördert wurde. Dort endet auch die militärische Laufbahn des tapferen Leutnants Fournier von den Gardeschützen, der am Tage vorher im Alter von 20 Jahren schwer verwundet wurde. 10 Jahre alt war er als Freiwilliger in die Armee eingetreten, mit 11 Jahren wurde er Korporal, mit 16 Leutnant. Er hatte bereits 2 afrikanische Feldzüge und den Krimkrieg mitgemacht und bei der Belagerung von Sebastopol war er verwundet worden. Bei Solferino erlischt auch eine der ruhmvollen Familien des Ersten Kaiserreichs in der Person des Oberleutnants Junot. Herzogs von Abrantes, des Generalstabschefs des tapferen ehemaligen Kommandanten von Konstantinopel, General de Filly. Immer fühlbarer wird der Wassermangel. Die Gräben sind vertrocknet. Die Soldaten finden meist nur ungesundes und sumpfiges Wasser, um den Durst zu stillen. An fast allen Stellen, an denen sich eine Quelle findet, wird sie von Schildwachen mit geladenem Gewehr bewacht, da das Wasser den Verwundeten vorbehalten bleiben soll. In einem verpesteten Sumpf bei Cavriana werden im Verlauf von 2 Tagen 20.000 Artillerie- und Kavalleriepferde getränkt. Tiere, die verwundet sind, ihren Reiter verloren haben und die ganze Nacht umherirren, finden sich zu den Gruppen ihrer Genossen, als wollten sie um Hilfe bitten. Man gibt ihnen den Gnadenschuss. Ein edler Renner, der besonders prächtiges Sattelzeug hat, gerät mitten in eine französische Abteilung. Der Mantelsack, welcher noch fest auf dem Sattel geschnallt ist, enthält Briefe und Gegenstände, die erkennen lassen, dass er dem tapferen Fürsten von Isenburg gehört. Man sucht unter den Toten und findet den österreichischen Fürsten verwundet und infolge Blutverlusts völlig erschöpft. Aber dank der äußerst sorgfältigen Pflege, welche die französischen Ärzte ihm angedeihen lassen, kann er später zu seiner Familie zurückkehren, die, da sie ohne Nachricht blieb und ihn für tot gehalten hatte, schon seit mehreren Wochen Trauerkleidung trug. Unter den toten Soldaten haben einige im Antlitz den Ausdruck stiller Ruhe. Das sind diejenigen, welche, als sie getroffen wurden, auf der Stelle tot waren. Aber eine große Zahl zeigt Spuren des Todeskampfes. Die Glieder sind starr ausgestreckt, der Körper ist mit bleifarbenen Leichenflecken bedeckt, die Hände sind in den Boden gebohrt, die Augen starren weit offen, der Schnurrbart ist stachelig gesträubt, ein unheimliches, krampfhaftes Lächeln verzieht den Mund und lässt die zusammengepressten Zähne sehen. 3 Tage und 3 Nächte hat man gebraucht, um die Leichen des Schlachtfeldes zu beerdigen. Aber auf diesem weiten Gelände waren viele Körper in Gräben verborgen, in Ackerfurchen, hinter Gebüsch oder in Erdlöchern. Sie wurden erst viel später gefunden und zusammen mit den gefallenen Pferden verbreiteten sie einen üblen Gestank. Um die Toten zu beerdigen und ihre Namen festzustellen, werden bei der französischen Armee eine Anzahl Leute in jeder Kompanie ausgeschieden. Im Allgemeinen ist es so, dass die Mannschaften eines jeden Korps ihre eigenen Waffengefährten betreuen. Sie stellen nach der Auffindung die Erkennungsnummer des Getöteten fest und legen dann mit Hilfe dafür bezahlter lombardischer Bauern den Leichnam in voller Uniform in ein Massengrab. Leider muss man annehmen, dass einige Bauern aus Achtlosigkeit oder grober Nachlässigkeit mehr als einen Lebenden zusammen mit den Toten beerdigt haben.